Viel Spaß bei
Voll verpixelt
mit Johannes Repp und Felix T. Vogel.
Wunderschönen guten Hallo, herzlich willkommen zu Voll verpixelt in der ersten, zweiten Folge.
Ja, sehr gut, sehr gut. Herzlich willkommen. Mir gegenüber sitzt der fantastische Johannes Repp wieder und ich bin Felix T. Vogel. Wir reden heute über ganz viele fantastische, spannende Themen. Zuerst, was hast du denn so zuletzt gespielt?
Ich habe zuletzt zwei verschiedene Spiele gespielt, nämlich je nachdem, ob ich meinen Tower-PC zur Verfügung hatte oder nicht. Ich war über Ostern die Feiertage daheim, habe an meinem Laptop wieder mal Age of Empires 3 gespielt, wie ich es schon seit 2007 immer wieder tue. Und ich habe eine neue Taktik gebaut, die ziemlich broken ist. Das hat mir ziemlich viel Spaß gemacht.
Also hören wir jetzt auch die nächsten Episoden immer wieder, dass du nur Age of Empires 3 zockst.
Ich muss es natürlich jetzt nicht täglich anmerken, aber ich werde dieses Spiel vielleicht auch hier und da mal anmerken, dass es sehr geil ist, weil es gibt viele Leute, die mögen es nicht. Age of Empires 2 sagen ja ganz viel ist besser. Habe ich mal kurz angezockt, hat mich nicht abgeholt.
Ich finde, es sind einfach grundsätzlich unterschiedliche Spiele irgendwie mit einem anderen Fokus, deswegen passt das schon.
Ich glaube, wenn man sich die Serie anguckt, ist es kein gutes Age of Empires, aber ein gutes Strategiespiel.
Ja, ich glaube, das kommt hin am ehesten als Beschreibung.
Aber wir müssen ja nicht so ausschweifend werden. Felix, hast du auch noch was Schönes gespielt?
Ja, auch tatsächlich was so ein bisschen Mittelalter-Kampf-mäßig ist. Obwohl, Age of Empires 3 ja eher Kolonialisierung.
Age of Empires 3 ist USA. Also ja, Gründerzeit, Kolonialisierung.
Genau. Und zwar habe ich gespielt Mountain Blade 2 Bannerlord. Sehr, sehr umständlicher Titel. Umgangssprachlich wird eigentlich immer nur Bannerlord dazu gesagt. Und manchmal auch Bannerlord 2, was falsch ist, weil das der Untertitel ist. Aber trotzdem sage ich, selbst sag auch ich das manchmal. Das ist ein fantastisches Spiel. Man startet, falls ihr es nicht kennt, als kleiner, schwacher Knüppelschwinger auf einer riesigen Weltkarte und muss Schlachten schlagen und kann sich seine Männer ranholen, seine Soldaten und Soldatinnen in den Ländern rekrutieren. Und dann ist man quasi, man läuft über eine World Map, ja, so überweltmäßig und wird dann immer wieder in Kämpfe verwickelt. Die werden dann auf einer Karte quasi ausgetragen und man kämpft dann nicht nur für sich selbst mit seinem eigenen Schwert in First Person oder Third Person, sondern man muss auch aus dieser First oder Third Person heraus seine ganze Truppe steuern. Und das ist am Anfang mit 2-3 Männern keine Herausforderung, aber irgendwann hat man 500.000 Mann, die dann gegen andere 1.000 Mann stehen und das ist schon richtig cool.
500.000 Mann, nicht 500.000.
Nein, nicht 500.000, nicht 500. Oh
Gott. Also ich glaube 1.000. Ich habe schon Mitleid mit deinem PC gehabt, der 500.000 NPCs darstellen muss.
Schon bei 1.000, 2.000 kommt er ins Sträucheln. Ist noch im Early Access, vor allen Dingen sowas wie Belagerung, wo man so Städte einnimmt, Burgen einnimmt. Das ist manchmal noch so ein bisschen mehr, weil die, ja. Es gibt auch einen Multiplayer-Part, den spiele ich relativ wenig, deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen. Aber es geht darum, sich eine Dynastie aufzubauen. Oder auch, wenn man Bock hat, alleine durch die Lande zu reisen. Man muss halt sich immer schützen und da helfen ein paar Leute, die man...
Ist das ein reales Setting?
Das ist kein reales Setting, das spielt in der Welt von Calradia, glaube ich. Ich bin nicht so tief in der Lore drin. Es ist kein reales Setting, es ist fiktiv und mittelalterlich und wenn man auf ein bisschen Strategie steht, aber auch dieses Gefühl mag, sich wirklich von Grund auf ein Königreich zu erschaffen. Und das ist teilweise wirklich mühsam und man muss jeden Penny umdrehen. Das macht schon echt Spaß. Das kann einen recht einziehen. Und das Kampfsystem ist okay. Ist okay.
Das klingt ganz interessant. Ich habe aber lustigerweise schon ein paar Spiele angespielt, wo es auch so eine Kombination aus RPG und Strategie war. Das fand ich immer scheiße, ehrlich gesagt. Das hat irgendwie nicht gut... Das hat mich nicht gut abgeholt. Ich habe aber auch nur so semi-geile Spiele gespielt bisher.
Da würde mich jetzt fast mal interessieren, welche das waren, weil ich da gerne reingucke. Also Mountain Blade generell, die Mountain Blade-Reihe, es ist ja eine Spielereihe, wenn man so möchte. Und das ist nur der neueste Ableger davon. Die ist sehr, sehr langlebig und hat sehr, sehr viele Hardcore-treue Fans. Also das ist auf jeden Fall, es ist ein gutes Spiel, da kann ich dich beruhigen.
Ich glaube, es ist besser als die Spiele, die ich gespielt habe. Ich habe zum einen Conqueror's Blade mal auf der Gamescom angezockt, später bei Giga auch wunderschönen Merch abgestaubt, dieser schöne Kelch, der aussieht wie so eine Hand im Kettenhandschuh, den kennst du ja.
Auf den bin ich auch echt neidisch.
Das Lustige war, ich hätte fast 2 Stück davon gehabt. Die standen bei uns rum und da hat einer so gesagt, oh, willst du den vielleicht auch noch mitnehmen? Aber dann kam noch jemand anders, hat gesagt, hier, ich will auch. Und dann, ja. Ist auf jeden Fall, das habe ich gespielt. Da bist du quasi, hast du nicht so diese RPG-Elemente, du bist nicht in der großen RPG-Welt, sondern du bist mehr so, du hast so Scharmütze, so ähnlich wie beim Mortau, aber trotzdem deine Einheiten, die du befehligst. Und du kommst auch nicht in eine Kameraposition rein, sondern du befehligst die einfach in die Richtung, in die Richtung, in die Richtung.
Genau so ist es auch.
Ja, also du bist halt wirklich wie so ein General, der auf dem Schlachtfeld steht und sagt so, da hinten, da ist eine Tür, hau die mal ein, so nach dem Motto. Und dann laufen da 20 Lanzenträger hin und knüppeln auf diese Holztür ein. Das war noch ganz cool, hat mich aber nicht abgeholt. Also kennst du ja auch, wenn du so siehst, es ist ein gutes Spiel, aber es ist nichts für mich. Mhm. Und dann habe ich noch...
Conqueror's Blade,
ja, mhm. Des Eroberers
Klinge.
Und dann habe ich noch gespielt, wie hieß es? Kingdom Under Fire 2. Kingdom Under Fire 2 wurde entwickelt oder wird aktuell noch betrieben, kann man das sagen? Ein Online-Spiel wird das betrieben.
Game as a Service.
Ja, auf jeden Fall von Gameforge und Bluesight. Gameforge ist zum Beispiel auch verantwortlich für Aion. Mhm. Wenn dir das was sagt, das so ein Online-RPG. Und das ist auch.
Ich glaube, ich habe mal mit einem Typen von Gameforge tatsächlich auf einer Messe ein Interview geführt.
Ach echt?
Ich weiß aber nicht mehr, welches Spiel das war leider gerade. Das müsste ich nochmal nachgucken.
Coole Sache. Ich habe, lustigerweise war ich dort bei diesem Anspiel-Event, das war bei Frankfurt in der Nähe auf so einem Schloss, in meinem Praktikum bei Giga. Und das Tolle war, dass zu dem Zeitpunkt an diesem Spiel mein Mitbewohner auch bei Gameforge tätig war als Praktikant, leider nicht auf dem Event zugegen war, sonst wäre das wirklich so ein Die Welt ist klein Moment gewesen.
Ja.
Aber wir kommen zu weit vom Thema weg. Dieses Spiel ist mehr so wirklich Online-RPG, richtig mit Leveln, man kann sich Klassen kaufen, hast du nicht gesehen und so weiter und so fort. Und die Strategie, der Strategieaspekt war dann wirklich, du hast dann wie so... Es sind ja keine Dungeons. Also du hast quasi Events, die du machen kannst oder Quests, die du machen kannst, wo du dann auch in so eine Top-View-Ansicht reingehst und auch Einheiten befehligen musst. Aber dieser Strategie-Aspekt kam zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich es angespielt habe, so schlimm zu kurz. Das ist dann wirklich so wie in so einem Mobile-Game fast gewesen. Du hast die Einheiten
markiert. Das war dir nicht tief genug.
Ja, es war mir absolut nicht tief genug. Ich bin so ein kleiner Strategie-Nerd, das war wirklich nur so, du markierst die Einheiten, du sagst, sie sollen angreifen und dann guckst du zu, wie sie alles machen.
Ja.
Und nee. Ab und zu kannst du noch, wie halt das Kampfsystem in einem RPG ist, noch, wenn du genug Mana hast, irgendwelche Sachen rausballern. Das war's. Das hat mich halt leider nicht abgeholt. Aber ich könnte dem Spiel, was du gesagt hast, ja nochmal eine Chance geben. Das klingt wirklich interessant.
Auf jeden Fall, es ist komplex, es ist auch noch nicht fertig, es hat auch noch viele Bugs, Balancing-Probleme und so weiter. Aber man kann einfach so viel machen. An Turnieren teilnehmen, Waffen schmieden, legendäre Waffen schmieden sozusagen, wenn man da gut genug drin ist, looten und leveln, also da ist alles drin, was man eigentlich möchte als Hardcore-Mittelalter-Nerd. So. keine Fantasy-Elemente für die Leute, für die es wichtig ist.
Das gefällt mir schon mal sehr gut. Aber apropos Leveln und Looten,
ja.
Wir hatten ja noch ein Spiel. Ich habe nicht nur Age of Empires gespielt, denn wenn ich daheim war und meinen Tower zur Verfügung hatte, habe ich Red Dead Redemption Online gespielt. Tower mit beschissener Grafikkarte. Die Leute, die erste Folge gehört haben, wissen Bescheid. Die Leute, die erste Folge noch nicht gehört haben, sollen sich schämen und die erste Folge nochmal hören. Die zweite Folge.
Trotzdem können wir, glaube ich, so viel sagen, wegen aktueller Grafikkartenknappheit, die ist leider auch nicht an einem so hochkarätigen Spielredakteur wie dir vorbeigegangen.
Ja.
Also keine Texturen für dich.
Keine Texturen für mich. Wirklich null Texturen für mich. Ganz viele Kanten und es sieht aus wie ein Spiel von 2005.
Weniger Polygone und keine Texturen.
Aber es hat mich trotzdem, weil der Grind, ist, keine Ahnung, ich glaube, man kann es am besten so beschreiben, es ist ein Grind, der Spaß macht. Mhm. Und da ist der neue Outlaw Pass vor einer kurzen Zeit rausgekommen. Der Outlaw Pass 5 ist quasi ein ganz normaler Season Pass, wie ihn andere Spiele auch haben. Und der hat 35 Gold gekostet.
Und nee, das ist eine Ingame-Währung.
35 Gold ist eine Ingame-Währung. Du verdienst Dollar, die verdienst du relativ zügig. Und dann verdienst du noch Gold. Das ist dann wie die Diamanten in anderen Spielen.
Das kannst du aber auch mit Echtgeld kaufen, richtig?
Das kannst du meines Wissens nach auch mit Echtgeld kaufen,
ja.
Auf jeden Fall, dieser Outlaw Pass lohnt sich ja mal absolut gar nicht. Das war der erste Outlaw Pass, den ich gekauft habe. Der ist richtig, richtig schlimm. Der bringt nichts. Der ist wirklich total, da haben sich auch ganz viele drüber aufgeregt.
Warum ist er denn so schlimm?
Die Items, die du bekommst, oder die du kriegst halt Emotes, du kriegst Kleidungs-Items hier und da mal, aber die sind dann hässlich. Du kriegst Rabattcoupons für Sachen, die du als Red Dead-Spieler, der nicht mal der ersten Stunde, als regelmäßiger Red Dead-Spieler schon längst hast. Also Rabattcoupons für einen Kopfgeldjägerwagen, Rabattcoupons für sonst sowas. Und das Allergeilste, ich habe einen 30% Rabattcoupon bekommen für Sachen, die ich mir in meinem Lager kaufen kann, um mein Lager aufzurüsten. Währenddessen lief aber eine 50% Aktion für mein Lager, dass alle Sachen reduziert waren. Also das war dieser Rabattcoupon auch total, nee, das wird nicht addiert, sonst hätte ich 80% gespart.
Ja, das wäre cool. Das wäre cool, dann würde er sich lohnen vielleicht.
Ja, das trotzdem. Also die paar Items, die du kriegst, die kannst du dann auch nicht gebrauchen, weil sie hässlich as fuck sind. Also zumindest meinen Geschmack nicht treffen. Das ist halt so eine, das hat fast schon so diesen Hellseher, Wahrsager-Flair, die Items da haben.
Und vor allen Dingen haben die doch dann, also jeder, der dann diesen Outlaw-Pass kauft, hat ja dann auch all diese Items. Dadurch sind es ja auch weniger was Besonderes. Als wenn man die sich jetzt durch eine spezielle Aktion verdient.
Ja gut, das ist mir ja aber eigentlich Boogie, ob andere Leute Items haben oder nicht.
Ich möchte, aber wenn halt sie schon hässlich sind, dann müssen sie schon selten sein.
Ja, ja gut, stimmt, damit ich den Account irgendwann verscherbeln kann, meinst du, ja?
Naja, nicht unbedingt. Ich wette, das ist bestimmt gegen die AGBs, deswegen würden wir sowas nie machen.
Nein, natürlich nicht.
Ja, das ist, aber deswegen habe ich auch eben nochmal gefragt, es ist verlockender, sich solche Sachen mit Echtgeld zu holen, oder? Als sich das Gold in-game zu erspielen.
Für mich nicht. Ich gebe nicht gern Echtgeld für In-game-Währung aus. Ich hätte mir nur gewünscht, dass es schönere Sachen sind, weil ich Red Dead wirklich eher wie so ein Rollenspiel spiele, ja, weil das sich auch sehr gut anbietet. Und da möchte ich halt Kleidung, die wie Western aussieht. Da möchte ich halt Waffen, die wie Western aussehen. Da möchte ich halt auch, du kriegst zum Beispiel ab Stufe 65 beim Outlaw Pass kriegst du so einen Hund fürs Lager, der dein Lager dann bewacht. Mhm. Aber es dauert ewig, wenn du zur Stufe 65 kommst, obwohl ich eigentlich jetzt wirklich, wenn du das bei als Außenstehender dir anhörst, das klingt total langweilig. Ich mache im Prinzip nichts anderes, als zwischen meiner Schwarzbrennerei und meinem Lager hin und her zu rennen und entweder Schwarzgebrannten zu verkaufen oder Pelze, die ich auf dem Weg zwischen den beiden Locations gejagt habe. Und da das alles bei mir genau in der Mitte der Map positioniert ist, ich reite wirklich nur hin und her und mache das. Dieser Grind packt mich, aber da hätte ich mir halt gewünscht, dass ich währenddessen noch so ein paar schöne Schmankerl nebenbei kriege.
Das spielt sich einfach gut, das Spiel. Ich kann das gut nachvollziehen.
Ja, und das trotz der komplexen Steuerung. Aber wenn wir gerade bei Online-Spielen sind, Felix, du hast doch ein tolles Thema vorbereitet.
Ja, ich habe natürlich wieder auf meiner liebsten Lieblings-News-Seite geguckt, und zwar giga.de. ich muss doch ein bisschen Werbung machen, damit du deinen Job auch behältst bei Giga, weil dadurch steigen durch uns die Klickzahlen bei Giga.
Ja, exorbitant.
Exorbitant und deshalb natürlich, ja. Habe ich dort gelesen. CD Projekt Red wohl ein Multiplayer, ein Standalone-Multiplayer war vielleicht sogar, in der Entwicklung hatte für Cyberpunk 2077. Das ist ja immer noch nicht optimal spielbar, besser, aber immer noch nicht optimal. Und ich habe hier auch ein Zitat vom CEO von CD Projekt Red, also Adam, jetzt bitte verurteilt mich nicht, Kaczynski?
Vielleicht.
CD Projekt
Red. Adam hat was gesagt.
Genau, der Adam hat gesagt, zuvor haben wir angedeutet, unser nächstes AAA-Spiel wäre ein Multiplayer-Cyberpunk-Game, aber wir haben uns dazu entschlossen, diesen Plan zu überdenken. Durch unseren neuen, systematischeren und agileren Ansatz werden wir, anstatt uns hauptsächlich auf eine große Online-Erfahrung zu fokussieren, uns darauf konzentrieren, online eines Tages zum Teil all unserer Franchises zu machen. Ich finde vor allen Dingen den Satz geil, durch unseren neuen, systematischeren und agileren Ansatz.
Heißt das, Cyberpunk hat die Leute enttäuscht und deswegen sind wir von der Idee abgekommen, weil sie sich nicht rechnet?
Ich glaube, ungefähr so könnte man das eventuell übersetzen. Ich finde aber einfach den Gedanken, ich will gar nicht auf dieses Thema Thematik eingehen, Cyberpunk ist schlecht oder irgendwas, obwohl es ein bisschen gleich bestimmt mit aufkommt. Aber könntest du es dir vorstellen, ein Red Dead Online, was du ja spielst, oder ein GTA Online, ich habe ja auch beides gespielt viel, und das in der Cyberpunk-Welt?
Also es wäre wirklich die Cyberpunk-Welt aus Cyberpunk 2077 ja. mit der gleichen Lore und hast du nicht gesehen.
Night City und so, ja, würde ich denken. Also das wäre es jetzt in meiner Vorstellung. Ich meine, die Stadt haben sie einmal und warum nicht noch mit ein bisschen mehr Leben füllen?
Ich muss tatsächlich sagen, Cyberpunk habe ich vor Release sehr, sehr epic spielen wollen. Mhm. Bin nach dem Release und dem Debakel so ein bisschen davon abgerückt, aber ich habe es trotzdem geschafft, mich weitestgehend von dem Thema fernzuhalten. Einfach weil ich mich absolut nicht spoilern lassen wollte, weil ich die Welt interessant finde. Aber das, was ich bisher mitgekriegt habe, das klingt schon sehr interessant. Und was bei GTA Online funktioniert hat, warum nicht auch bei Cyberpunk?
Das denke ich mir nämlich auch. Das ist doch wie Los Santos 2.0. Los Santos in der Zukunft.
Es ist, ja, Los Santos 2077.
Genau, Los Santos ist ja die Hauptstadt aus GTA Online. Und ich glaube, das hätte wirklich funktionieren können. Das Problem ist, was ich da sehe, ist wirklich, das Spiel bietet einfach die Grundlage nicht. GTA 5, das Singleplayer-Spiel, da hast du es gespielt und hast schon den Multiplayer vor dir gesehen. Quasi. Du hast gesagt, oh cool, mit Freunden will ich dann auch diese Aktivität durchführen. Oder mit Freunden das machen. Ich will das Auto freischalten, ich will das hier tunen, ich will diese Waffe kaufen und so weiter. Und bei Cyberpunk hat man das alles nicht. Man kann nicht die Autos tunen aktuell. Man hat nicht diese coolen Nebenaktivitäten. Das ist ja das Größte. Es gibt kein Minigolf, es gibt keine Arcade-Maschine. Man kann nichts zusammen machen, außer irgendwelche Missionen. Das hat mich bei der Welt wirklich am meisten enttäuscht, dass es keinerlei Nebenaktivitäten gibt. Nebenmissionen ja, aber keine, so einfach nur, ich chill ein bisschen in meiner Bude und ja, rauch da Bong und trink ein Glas Rotwein oder so. Sowas ging ja in GTA Online und das ging eben bei Cyberpunk nicht. Das hat mich schon wirklich massiv enttäuscht gehabt. Also das ist mir wirklich das halbe Spiel nicht aufgefallen und irgendwann ist mir aufgefallen, warte mal kurz, ich mache ja wirklich nur eine Mission nach der anderen, da ist ja nichts dazwischen.
Aber wenn du jetzt zum Beispiel ein Element aus GTA Online waren ja zum Beispiel die, oder sind immer noch die Heists.
Ja.
Das könnte ich mir zum Beispiel bei Cyberpunk sehr gut vorstellen. Wäre eine kurzweiligere Erfahrung, wäre eine weniger Langzeitmotivation als bei GTA Online zum Beispiel. Aber ganz ehrlich, bei GTA Online gehst du ja auch nicht mit deinen Kumpels Bowlen, Tennis spielen oder irgendwas in der Richtung machen.
Doch. Und auch in den Stripclub. Alles.
Ja,
alles, was man machen kann.
Da haben wir aber schon festgestellt, wir haben sehr unterschiedliches Verhalten, was das Spielen von GTA Online angeht.
Ja, das
stimmt. Weil GTA Online ist für mich wirklich nur schießen, ballern, Geld verdienen. Und für dich ist es wirklich eher so ein RPG.
Obwohl ich das schon auch gerne mal. Ich glaube, worauf wir uns beide einigen können, ist, dass was motiviert, ist ja, dass du mit dem Geld letztendlich dir coole Gegenstände kaufen kannst, deine Autos tunen kannst, oder? Tunst du dann gerne?
Ich habe eigentlich dann immer relativ schnell das erreicht, was ich haben will. Ich habe zum Beispiel mir ein Auto getunt, das sieht cool aus. Ich könnte mir noch die bessere Variante davon irgendwann kaufen für 200 Ungrad Dollar in GTA Online. Bei Red Dead zum Beispiel ist es so, ich habe das Outfit, was mir gefällt, das steht dem Charakter, das sieht gut aus, das ist das, was ich mit dem Charakter spielen will. Und da habe ich dann das Ziel erreicht. Das ist auch was mir bei Red Dead fehlt, so ein bisschen. Mir fehlen irgendwann einfach nur die Möglichkeiten, Geld sinnvoll auszugeben.
Und genau das ist mein Punkt. Denn bei Red Dead ist mir das aufgefallen, okay, man hat die Pferde, okay, ich kann mir noch ein besseres Pferd holen, ein bisschen besseres Pferd, ich kann mir noch ein bisschen coolere Kleidung holen, ich kann mir noch eine Kutsche holen, die mir nicht wirklich viel bringt und so. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch dann relativ schnell aufgehört, Red Dead zu spielen, weil ich wusste, okay, ich muss jetzt nochmal 80 Stunden reinstecken, um mir irgendwas zu holen, was wirklich cool ist. Und bei GTA Online konnte man es immer tunen und so weiter. Und bei Cyberpunk fällt das einfach komplett flach. Es gibt einfach keine Autos, die du tunen kannst oder irgendwas. Also, ja.
Ja gut, die Frage ist, wie viel Content wird da jetzt noch nachgereicht? Ich meine vielleicht...
Ich hoffe viel. Ach so, man kann Autos kaufen, aber man ja hat da nicht wirklich... Es ist keine große Auswahl, kein Tuning oder so.
Also ich sehe noch zwei Ansätze. Entweder man macht da eine Koop-Sache draus, das wäre ziemlich cool. Ich kenne die Story nicht. Vielleicht müsste man die Story dazu etwas anpassen.
Man müsste sie schon extrem anpassen an einigen Stellen, aber ich glaube grundsätzlich wäre das cool.
Und andererseits, das sehe ich bei GTA auch sehr häufig, das ist halt auch einfach nur ein riesen Spielplatz. Eine riesen Fläche, wo du dich austoben kannst. Pizmeet macht das zum Beispiel sehr gerne. Die spielen Verstecken. Die machen Challenges. Wer springt am weitesten mit seinem Auto? Wer schafft es am zielgenauesten, einen Pool zu treffen, wenn er aus dem Flugzeug springt. Wir machen ein Rennen auf der Straße mit Flugzeugen und dürfen dabei nicht abheben. Okay. Und solche Geschichten könnte ich mir halt auch, obwohl dieses ganze Drumherum fehlt mit Golfspielen und hast du nicht gesehen, bei Cyberpunk fehlt, das könnte ich mir halt auch bei Cyberpunk vorstellen. Wenn du es nicht selber spielst, dann irgendwelche Streamer oder YouTuber, die da irgendwas Lustiges draus machen.
Ja, das ist lustig, weil das ist genau dieses Phänomen, was ich auch bei Star Citizen beobachte. Dass wenn du in-game irgendwas erreichen kannst, dir irgendwas dauerhaft freispielen kannst, dann ist die Motivation der Spieler viel, viel größer, an Events und so weiter teilzunehmen. Und was dann passiert, abseits von diesen Events, die von den Entwicklern veranstaltet werden, sind genau sowas. Von Streamern veranstaltete Dinge, die das Spiel, was eigentlich manchmal nicht wirklich genug bietet, spannender machen. Genau solche Events.
Was heißt spannender? Eigentlich ist es ja total nebensächlich, 5 Dudes dabei zuzugucken, die in irgendeinem Online-Spiel Verstecken spielen. Aber es ist halt irgendwie ist da Motivation drin. Das macht das Spaß. Cool.
Und vor allem, wenn es nicht viel anderes engaging Gameplay gibt. So. Also Sachen, die dich reinziehen, die dich motivieren. Das finde ich, ist wirklich ein großer Punkt. Ich glaube, ich sag mal, für manche Leute reicht Spaß. Für manche reicht auch Roleplay und so weiter. Aber ich glaube, wir alle haben so einen kleinen Jungen in uns, der einfach immer nur irgendwie das nächste geile Item auch will. Und das motiviert. Selbst wenn man gar nicht direkt drauf hinarbeitet, ist es immer schön zu wissen, dass in dem Spiel, also für mich ist es so, ich find's immer schön zu wissen, da ist noch mehr. Ich kann noch mehr freischalten. Ich bin noch nicht am Limit angekommen.
Eine Karotte vor der Nase.
Ja, so wirklich dieses, ja, Gameplay, was ganz zum Schluss vom Spiel kommt, den Endgame-Content sozusagen.
Na, was heißt Endgame-Content? Ich find's auch einfach nur cool, wenn dann, zum Beispiel hat man mal bei Red Dead gemunkelt, dass es irgendwann wieder einen neuen Job geben wird, den Totengräber. Das haben irgendwelche Data-Miner rausgefunden, die sich die Spieldateien angeguckt haben. Das wäre halt, sowas finde ich halt auch cool, wenn du dich nicht immer weiter nach oben baust und irgendwann der krasseste Barbo der Welt bist, wie es in GTA Online ja der Fall ist, mit diesen unfassbar übertriebenen Fluggeräten, die es mittlerweile gibt und die eigentlich das halbe Spiel kaputt machen. Ich finde es viel geiler, wenn du dann einfach mal wieder was anderes hast, was du ausprobieren kannst.
Ja, das ist auch schön.
Aber da liegt es dann halt auch an den Entwicklern, da regelmäßig Content nachzureichen.
Aber ich glaube, selbst da braucht es dann eine Motivation. Okay, Totengräber, cool, ich habe verstanden, wie das Gameplay funktioniert, macht Spaß, ist schön. Aber ich würde schon gerne irgendwie diesen coolen Totengräber-Hut freischalten, den ich bekomme, wenn ich 1000 Mal Tote begraben habe oder whatever.
Ja, stimmt.
Was macht der Totengräber? Was würde der machen?
Der Totengräber würde Leute begraben. Ich meinte nicht den Totengräber, ich meinte den Grabräuber.
Grabräuber, okay, gut. Ich habe mich nämlich schon gewundert. Das ist ein sehr spezifischer Beruf. Das ist sehr, sehr, sehr spezifisch.
Ah, das wäre eigentlich auch cool, wenn du dann einfach nur so seriöse Berufe ergreifen könntest und dir einfach so ein kleines Diner oder so ein Hotel aufmachen könntest.
Tatsächlich gibt's ja so GTA Online-Server, wo exakt solches Roleplay betrieben wird.
Das ist dann aber mit Mods wahrscheinlich, oder?
Das ist dann auf jeden Fall mit einer krassen Struktur und dann bist du auch wirklich, du bist Polizist und dann kriegst du ein Gehalt ausgezahlt und so. Das ist ganz nett. Das ist schon eine lustige Sache.
Das klingt verdammt cool.
Ja, irgendwie schon.
Das geht schon fast in die Richtung Arma 3.
Wo wir gerade bei GTA Online sind, ich glaube, da ging ja auch dein letzter Hacker-Beitrag dazu, oder? Deine News? Hacker?
Ja, ich gucke mal kurz auf meinen Notizzettel und lese kurz vor, was Felix dazu geschrieben hat. Vielleicht kann man sich ja dann schon vorstellen, worum es geht.
Was? Aber ich bin mir nicht sicher, ob jetzt meine Notizen da wirklich viel zu beitragen.
Ring von Hack-Verkäufern hochgenommen, reale Wertsachen beschlagnahmt, Hack-Abo, Hacken ist doch blöd, Cheaten im Singleplayer, okay. Das fand ich ziemlich cool, weil ich es mit meiner Kopfstimme wirklich so gelesen habe, mir so, hä, was meint er? Obwohl er auch einen meiner Artikel verwiesen hat.
Ich wollte die zentrale Frage natürlich damit aufmachen, ist Cheaten im Singleplayer okay?
Da schadest du ja keinem. Aber ja, ich würde das ein bisschen nach hinten schieben. Ich würde erstmal kurz den Artikel diskutieren
natürlich,
wollen.
Natürlich, gerne.
Und zwar ging es dabei um eine Hackergruppe, die einen unfassbar, unfassbar wunderbaren Namen hat. Sie heißt nämlich Chicken Drumstick.
Ja, ich habe mehrfach diesen Satz gelesen, wo du das mit dem Chicken Drumstick und ich so, hä, was? weil das direkt am Anfang vom Satz stand und ich habe mich ein bisschen gewundert, was da abgeht.
Ja, also Chicken Drumstick bedeutet zu Deutsch so viel wie Hühnerkeule und die Gruppe Hühnerkeule hat einen Umsatz von 76 Millionen US-Dollar generiert, indem sie Cheats und Hacks und andere Sachen verkauft haben für diverse Spiele, unter anderem Overwatch oder Call of Duty. Es gab sogar Hacker-Abos, wo du dann quasi für bis zu 200 €, bis zu 200 Dollar im Monat ein Abo abschließen konntest, das dir dann geholfen hat, monatlich bei benannten Spielen.
Ich nehme an, da wurden dann so dann die Hacks ausgeliefert quasi in einem
Monatsabo. Ja, wahrscheinlich in einem Monatsabo. Ja. Hacking as a Service quasi.
Hacking as a Service. Ich bin übrigens sehr, sehr froh, dass du jetzt umgestiegen bist auf darauf Hacking zu sagen und Hacker. Ich dachte, du machst mich jetzt komplett fertig, indem du die ganze Zeit Hack sagst.
Nein, ich wollte es nur kurz vorlesen, wie ich es in meiner Kopfstimme gelesen habe und wie es bei mir Verwirrung hervorgerufen
okay,
hat.
Okay,
gut. Ja, auf jeden Fall, die haben ziemlich gut Umsatz gemacht. Die haben auch ziemlich gut, Umsatz ist ja nicht gleichzeitig Gewinn. Die haben auch gut Gewinn gemacht. Es wurden von der chinesischen Polizei, also es war eine chinesische Hackergruppe, sogar Supersportwagen und so ein Kram
beschlagnahmt. Ich dachte original, als ich das gelesen habe, dachte ich erst, sie haben in... Was?
Mach mal den Artikel bitte auf deinem Handy auf. Meins ist gerade voll am Eskalieren.
Oh, bei den Göttern.
Ich möchte gerade nämlich noch nachgucken. Ich glaube, es waren 46 Millionen US-Dollar, die beschlagnahmten Wertsachen wert waren.
Ja, und sein Handy geht gerade komplett
riot. Ja, mein Handy geht gerade komplett riot. Da werden gerade ganz viele Sachen eingeblendet. Das ist wie im Trojaner. Dabei möchte mich das Handy nur darauf hinweisen, dass ich Benachrichtigungen aktiviert habe. Herzlichen Glückwunsch. so. Nee, ich wollte nämlich sagen, die haben bis zu 46 Millionen US-Dollar waren die Wertsachen wert. Die beschlagnahmt wurden von der Polizei. Ja, 46 Millionen. Ich wollte es nochmal nachgucken, damit ich nichts Falsches sage.
Also wirklich dein Handy gerade anzugucken, ist es wie ein Ballett des Chaos.
Es ist wirklich...
Weil es öffnet die ganze Zeit irgendwelche neuen Sachen und zoomt viel zu nah ran an irgendwas. Es ist wirklich lustig.
Ja.
Als du das mit diesen Sportwagen, die beschlagnahmt wurden, erzählt hast, im Wert von Millionen Dollar, dachte ich original erst, in-game bei GTA.
Ach so, das wäre ein bisschen lächerlich.
Ja, ich habe so gedacht, naja, okay, gut, halt Items, die erhackt wurden, also die sich Leute durch Hacking besorgt haben, werden halt beschlagnahmt so. Aber nein, es ging um die realen Sachen. Also einfach in der Realität wurden dann tatsächlich eine ganze Menge Items einfach beschlagnahmt. Ist schon eine lustige Sache, dass Hacking inzwischen so weit geht teilweise bei so großen Online-Games.
Ja, das Tolle bei diesem Ding, was ich dann noch sehr interessant fand, war, dass die chinesische Polizei sich da nicht alleine dran gesetzt hat und die hochgenommen hat, sondern dass ein Unternehmen daran beteiligt war, dass die bei der Ergreifung geholfen haben und die und denen zugearbeitet haben, und das ist Tencent. Sagt dir Tencent was?
Ja, ist doch die ist doch das größte chinesische Steam quasi. Es ist doch das chinesische Steam auf Steroiden.
Tencent ist ein Unternehmen, das unter anderem Riot Games gehört und fast die Hälfte von Epic Games. Ja. Unter anderem haben sie aber auch Anteile an Activision Blizzard und Ubisoft. Lustig, dass Activision und Blizzard auch noch zusammengehören. Das heißt, sie hatten auch ein wirtschaftliches Interesse daran, dass diese Hacker lahmgelegt werden, weil wenn ein Spiel von Hackern überflutet wird, man sieht's ja gerade bei Call of Duty Warzone oder so,
Das spielt dann keiner mehr.
Da hat keiner mehr Lust drauf. Hacker haben es zum Beispiel bei Warzone geschafft, die Spiele immer abzubrechen, und jeder hatte einfach gewonnen. Mitten im Spiel, wo es gerade schön spannend wurde, war einfach Spiel beendet, alle erster Platz. Und das hat die Leute so aufgeregt, die sind richtig Sturm gelaufen.
Ja.
Und das kann ich mir echt vorstellen, dass das dann so frustrierend ist. Aber ich verstehe sowieso die Motivation hinterm Hacken nicht. Also doch, ich verstehe die Motivation hinterm Hacken, nämlich andere Leute zu nerven. Ich wollte gerade ein böses Wort sagen.
Ja.
Aber ich finde das einfach nur assi. Ich weiß nicht. Das ist irgendwie anderen Leuten den Spielspaß bewusst kaputt machen. Habe ich kein Verständnis für.
Aber befeuern wir das nicht exakt dadurch, dass wir uns noch drüber aufregen?
Ja, tatsächlich.
Ist aber das da nicht genau die Befriedigung, die Leute wollen?
Nein, ich hoffe, dass diese Leute einfach merken, wie sehr sie gehasst sind und dass sie bitte sich ein echtes Leben suchen sollen.
Obwohl ich auch ganz ehrlich bei manchen wirklich einfach nur denke, dass das eine wirtschaftliche Entscheidung ist.
Ich möchte kurz anmerken, dass meine letzte Bemerkung nicht hundertprozentig ernst gemeint war.
Ja, ich denke, dass
ich wollte jetzt niemanden auf den Tod beleidigen.
Das ist glaube ich klar. Oder ja.
Ja.
Ich glaube, das ist auch bei vielen einfach eine wirtschaftliche Entscheidung. Warte mal kurz. Das Item, dieser Ingame-Gegenstand, den schaffe ich so nicht mehr zu erspielen oder so. Oder ich muss halt so und so viel Geld rein investieren, so und so viel Zeit investieren. Oder ich kaufe mir halt den Hack, der günstiger ist.
Ja, aber das ist halt so, du gibst Geld für...
Nicht, dass ich das gut heißen will.
Ja, aber du gibst Geld für Videospiel, also für Ingame. Ist ja keine Ingame-Währung, aber du gibst halt Geld während eines Spiels aus, das du eigentlich schon bezahlt hast. Noch mehr Kohle steckst du da rein. Und dann... bekommst du etwas einfach so auf dem einfachen Weg und es, also für mich würde das halt den kompletten Wert des Items verlieren dann so, weil du halt nicht mehrere Stunden dran gesessen hast und dir das erarbeitet hast.
Das Lustige ist das nicht exakt das, was Microtransactions sind? Du ja. zahlst etwas, um das sofort zu haben.
Ja, weil viele Microtransactions, das ist halt auch noch so ein Problem, die werden dadurch attraktiv, weil der Grind einfach unfassbar erschwert wird.
Genau.
Das hat Battlefront zum Beispiel geschafft. Und das ist wieder so eine andere Schiene, wo es dann reingeht.
Obwohl es bei Battlefront 2 inzwischen besser ist. Immer noch nicht grandios, aber ein bisschen besser. Sie haben zumindest ein bisschen da noch nachgesteuert. Aber ja, zum Release war das ja wirklich die Hölle. Also das war echt nicht schön, wie viele ja. Stunden man dafür einfache Skins oder Charaktere reinstecken
wollte. Und von Lootboxen und irgendwelchen Fragmenten, die du dann freispielst, brauchen wir gar nicht erst anfangen.
Ja, ich bin generell eigentlich, also ich meine, ich spiele Star Citizen, ich habe mir bei Star Citizen Schiffe gekauft und so weiter, 100 Euro. So, das ist da, wo ich rein, ich will nicht sagen reingefallen, aber da habe ich dann wirklich guten Willens mein Geld reingesteckt und rege mich aber an anderer Stelle dann so über Microtransactions auf. Ich finde das wirklich schlimm. Ich glaube, das macht die Spielindustrie wirklich kaputt.
Wir müssen noch mal einen eigenen Podcast über das Thema Star Citizen machen. Das ist ja sowieso ein sehr interessantes
Konzept. Ist im Negativen und im Positiven wirklich ein faszinierendes Thema.
Ja.
Das hat sich gerade so.
Nee, ja. Ich habe gerade noch überlegt, ob ich zu dem Thema was zu sagen hätte. Sonst würde ich nämlich weitergehen in den nächsten Teilbereich, Cheaten im Singleplayer.
Ja, gerne.
Cheaten im Singleplayer finde ich absolut nicht verwerflich, weil, also wenn du den spielst, du machst ja im Prinzip im schlimmsten Fall nur selber den Spielspaß kaputt.
Ja.
Und außerdem ist es ja nochmal was anderes, weil Cheaten im Singleplayer dir meistens einfach nur Tür und Tor zu allem möglichen Blödsinn öffnet. Und das macht einfach so viel Spaß, das ist wieder so viel eigenes Ding. Mein Lieblingsbeispiel, Age of Empires, einfach in der Kolonialzeit mit ein paar Monster-Trucks die gegnerische Base einfach plattwalzen, die nichts gegen dich unternehmen können, weil du so viele Lebenspunkte hast. Das ist auch nochmal ein kurzweiliges Vergnügen, was ziemlich witzig ist.
Ja, so ein paar Boni muss man auf jeden Fall, also sowas finde ich wirklich schön. Ich glaube auch, die einzige Sorge, die ich äußern könnte, wäre, dass man sich eventuell den Spielspaß kaputt macht. Aber solange man das hinterher macht, nachdem man den Großteil des Spielspaßes schon hatte, und dann holt man nochmal ein paar Quäntchen raus, indem man nochmal mit einem Auto durch die Gegend fliegt, dann ist das doch eigentlich eine schöne Sache.
Wenn du dann irgendwie nicht eine schlechte Review schreibst, weil du die ganze Zeit nur gecheatet gespielt hast und dann so dir keine Motivationsspirale aufgefallen ist.
Nee, das ist natürlich Blödsinn. Aber selbst ich habe ich habe ja auch ein Spiel mal gemacht und da habe ich tatsächlich keine Cheats. Ich wollte gerade sagen, ich habe Cheats eingebaut, aber das stimmt nicht. Hm. Ich habe Easter Eggs eingebaut. Ist auch nochmal ein interessantes
Easter Eggs ist ja was anderes. Das ist ja nochmal so kleine Brotkrumen, die du nochmal finden kannst. Ich fand das auch immer sehr cool in einigen Spielen, bloß bei anderen Spielen ist es dann so, bei Wolfenstein zum Beispiel. Wolfenstein, The New Order, einer der besten Story-Shooter, den es meiner Meinung nach gibt. Da hast du ganz viele goldene Items finden können oder Schallplatten. Schallplatten zum Beispiel, die du dir dann auch anhören konntest. Nicht von den Beatles, sondern von den Käfern. Vom Album Das gelbe U-Boot. Hm. Nee, das blaue U-Boot, wo dann so Titel drauf waren wie Mond, Mond, ja, ja, und du hast sowieso gerade vor, eine Mission auf dem Mond zu starten und sowas. Das ist halt cool. Oder so goldene Items, wo du dann einen goldenen Gehstock, ein goldenes Monokel, ein goldenes irgendwas. Ich habe die genauen Items nicht mehr im Kopf, ich sage jetzt irgendwas. Und bei dem Prequel, das danach kam, Old Blood einfach nur, Wolfenstein, Old Blood, war es dann so, dass du einfach nur Goldbarren gefunden hast und die waren durchnummeriert. Goldbarren 1, Goldbarren 2, Goldbarren 86 und so weiter und so fort. Sowas, finde ich, hat halt keine Motivation. Wenn die Easter Eggs dann keinen Spaß machen. Wenn du dir so denkst, oh, das ist wie wenn du zu Weihnachten drei Paar graue Strümpfe geschenkt kriegst.
Aber weißt du, was meine liebsten Easter Eggs sind?
Ja. Nein.
Oh. Oh, ich dachte, okay, gut, vielleicht weißt du es, das wäre
auch
cool.
Nein, das war mir so, ja, bitte erzähl mir.
So mythische Sachen, wo du irgendwann 20 Jahre, nachdem das Spiel rausgekommen ist, ein YouTube-Video siehst, wo irgendjemand durch irgendeine ganz, ganz merkwürdige Aktion und Kombination von Tätigkeiten irgendeinen neuen Raum geöffnet hat oder so. So diese Easter Eggs, die ganz versteckt sind und einfach nur vielleicht nochmal irgendeinen kleinen versteckten Raum öffnen, wo irgendein Pokal drin steht oder irgendwas. Es ist komplett egal, was drin ist. Es geht nur um dieses Geheimnis, diese Mythik. Und dann denkt man sich so, oh, wo steckt dann da vielleicht noch mehr?
Da musst du dann aber auch schon fast so ein richtiger Herzblut-Fan sein, der das Spiel bis dahin
für dich. Ich suche die nicht, ist mir egal.
Die du nicht, nicht, dass du die suchst, aber dass du dann noch diesen Wow-Effekt hast, wenn du dir dann so nach 20 Jahren das Spiel für dich immer noch interessant ist.
Aber es geht,
also. Oder sowas Krasses wie, ich habe den Konami-Code 2 gefunden.
Ja. Also ich finde auch solche Videos allein, das kommt natürlich auch darauf an, wie diese Videos das rüberbringen, diese Faszination. Aber manchmal gibt es ja auch einfach solche Geheimnisse wie, da ist irgendwie eine Tür und niemand weiß, wie man die öffnet. Und nach 20 Jahren kriegt man mit, jemand hat rausgefunden, wie. Und dann musst du gar nicht wissen, was ist dahinter, was ist das für ein Spiel. Das reicht, dass es ein 20 Jahre altes Spiel ist, in dem eine verschlossene Tür war, die nach 20 Jahren erst das erste Mal geöffnet wurde. Also ich will jetzt wissen, was hinter der Tür ist, und ich weiß noch nicht mal, über welches Spiel ich rede.
Das Coole ist, es gab ja früher auch tatsächlich Leute, die haben Easter Eggs eingebaut, um Leute dann so richtig so sich die Zehennägel runterkauen. Ich wollte die Fingernägel runterkauen sagen, aber die Zehennägel, das klingt ja sogar noch fast extremer. Damit Leute sich die Zehennägel runterkauen. Mhm. Sagt dir zum Beispiel die Kettensäge was? Oder das Kettensägenbenzin? Aus den LucasArts Games.
Oh, nee, das ist lange her.
Es ist eins der Spiele von Ron Gilbert gewesen. Ich weiß gerade nicht mehr, welches war. Ich glaube. Wenn ich jetzt was ganz schlimm Falsches sage, musst du es nachher im Cut rausschneiden.
Maniac Mansion. Das werde ich nicht, aber Maniac Mansion hört sich doch schon mal gut an.
Auf jeden Fall, du konntest.
Day of the Tentacle?
Ich glaube nicht, nee, Day of the Tentacle war es, glaube ich, nicht. Du hast, im Prinzip war es so, da gab es übrigens noch kein Internet oder es war noch nicht so weit verbreitet, du hast einen roten Kanister gefunden und der war betitelt als Kettensägenbenzin.
Ich glaube, das war tatsächlich Maniac Mansion.
Es müsste Maniac Mansion gewesen sein.
Ja.
Und du hast Kettensägenbenzin gefunden. Aber keine Kettensäge. Und da waren natürlich ganz viele Leute, haben dann gerätselt, wie man diese scheiß Kettensäge findet und was man dann damit machen kann, ob man damit irgendwas Cooles findet. Und kam raus, es gibt keine Kettensäge in dem Spiel.
Einfach ein roter Hering.
Ja, einfach ein roter Hering. Jetzt müssen wir noch erklären, was ein roter Hering ist.
Das kommt von Tom Clancy aus dem Film Jagd auf Roter Oktober.
Ah. Die Wortherkunft kannte ich bisher noch nicht.
Ich glaube, aber bitte zwingt mich nicht, diese Geschichte jetzt weiter zu erzählen. Ich weiß, ich krieg's auch nicht mehr zusammen. Zum Schluss stimmt's überhaupt nicht. Aber ja, es bedeutet quasi eine Sache, die einen auf eine falsche Fährte führt.
Ja, Motivation.
Genau so.
Und die Leute suchen das und im Endeffekt stellt sich raus, ist eine kalte Spur.
War genau. Nix. Kalte Spur.
Kalte Spur klingt ganz gut.
Ja. Sehr schön.
Das klingt fast. Ich glaube, ich habe mich jetzt gerade so ein bisschen selber reingeritten, wo ich gesagt habe, jetzt müssen wir das den Leuten erklären. Das klang dann wahrscheinlich so wie, ja, Felix, erklär das mal den Leuten, ich weiß auch, was das ist.
Das ist okay, ich habe das Gefühl, in der ersten Folge war ich mega unsympathisch. Ich finde es gut, dass du jetzt auch mal ein paar Punkte bekommst, wo man dich einfach hasst. Also
Das sollte den Leuten leicht fallen, ich bin immer unsympathisch.
Das stimmt. Und jetzt hast du auch noch den Bösewicht-Look mit kürzeren Haaren und Koteletten, also.
Ja, nee, ja, doch, vielleicht.
Doch, ich habe schon ein bisschen mehr Angst vor dir auf jeden
Fall. Aber ich möchte nicht, dass du das Bild änderst. Stell dir mal voll verpixelt vor mit meinem, das voll verpixelt Logo mit meinem aktuellen Haarschnitt.
Ja, nee, ich habe ja inzwischen auch einen viel prächtigeren Bart und so. Das können wir nicht ändern nochmal. Das ist so viel Pracht, wie wir beide inzwischen verkörpern, das geht gar nicht mehr aufs Logo drauf.
Wir sind einfach Prachtkerle.
Eine Sache will ich auf jeden Fall noch erwähnen. Ich weiß nicht, ob es alte News sind oder so. Ich habe es einfach neulich entdeckt, als ich mal wieder in Sekiro reingeguckt habe. Ich liebe Sekiro, wirklich. Fantastisches Kampfsystem. Das Setting hat mich nie angesprochen. Als Ninja da durch so eine halbmythische, feudale Japan-Welt durchzuschnetzeln. Aber das Gameplay und das Schnetzeln, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und es gibt tatsächlich jetzt Skins, die man freischalten kann. Sowas wie so das Aussehen verändern. Und es gibt neue Spielmodi, in denen man wirklich nur gegen die Endgegner kämpft. Und das ist so fantastisch, weil vorher musste man immer New Game Plus machen oder ein neues Spiel komplett anfangen. Und jetzt kann man einfach sagen, ich möchte gegen den kämpfen oder ich möchte gegen eine Serie, eine Gruppe von Gegnern kämpfen. Und das ist wirklich fantastisch. Also Leute, falls ihr eine lange Zeit kein Sekiro gespielt habt und ihr liebt irgendeinen bestimmten Endgegner, bei mir ist es Gyobu Masataka Oniwa. My name is Gyobu Masataka Oniwa, and as long as I breathe, you will not pass the castle's gate. So oft gehört den Satz. Ich liebe es. Toller Endgegner, reitet auf einem Pferd, ihr kennt ihn. Erster größerer Endgegner, würde ich fast sagen.
Ja. Der erste Endgegner?
Ja, mein Boss, der erste Boss. Okay. Der erste Bossgegner. So, ich sage immer Endgegner dazu, ich weiß, das ist nicht die richtige Formulierung. Ja, also schaut da gerne mal rein. Wirklich, alle, ihr könnt gegen jeden nochmal. Lady Butterfly, wie schrecklich ist das, bitteschön? Könnt ihr vermeiden, könnt einfach gegen die anderen kämpfen.
Aber kommt das nicht ein bisschen spät?
Ja, das kommt vermutlich sehr spät jetzt gerade. Und deswegen war ich auch so unheimlich verwundert, als ich ins Spiel bin. Und du bekommst wirklich 30 Pop-Ups. Also ich habe 30 Pop-Ups gefühlt bekommen. Ja, die mir angezeigt haben, ey, du kannst jetzt das machen, du kannst jetzt das machen, du kannst jetzt das machen. Und ich so, okay, cool. Coole Sache.
Was wie so ein kleines Kind im Süßigkeitenladen.
Auf jeden Fall. Ich habe mir direkt einen Gyubo Masataka Oniwa weggeschleckt. Und bin dann bei Lady Butterfly gestorben in der zweiten Phase. Ich weiß, das sagt jetzt alles nur Leuten, was die auch Sekiro gespielt haben. Es tut mir leid. Aber ich wollte den
Kalle, kein Problem.
So Dark Souls und Sekiro ist
ich, bin ich überhaupt nicht drin. Ich mag dieses Mystische nicht so. Hm? Ghost of Tsushima reizt mich aktuell noch.
Oh ja, auch
aber,
fantastisch.
Aber ich habe erstmal andere Spiele, die ich wahrscheinlich dann noch davor spielen würde. Das sind so Sachen, die finde ich cool. Aber die stehen jetzt bei mir nicht bis oben auf meiner Bucketlist.
Da kann man ja auch warten, bis es für den PC rauskommt. Bis dahin hast du vielleicht auch deine Grafikkarte und dann sieht man es noch in bessere Grafik.
Ich glaube, ich habe eher eine Grafikkarte als eine Konsole.
Das stimmt. Deswegen, also wir warten. Und es kommt hoffentlich raus und dann spiele ich es auch. Das wird nämlich sicherlich ein fantastisches Erlebnis.
Ja.
Sehr schön. Hast du noch was, über das du reden möchtest?
Ich möchte noch mal kurz was zu It Takes Two anmerken. Natürlich.
Oh ja.
Mal wieder. Ich habe ja im letzten Podcast dieses Spiel empfohlen. Wunderbar, empfehle ich immer noch. Ein paar Tage später kam dann raus, hey, gut, 2021 kommen auch nicht viele Spiele raus, die werden ja alle verschoben. Aber es ist bisher das beste Spiel im Jahr 2021. Denn es steht auf Metacritic auf Platz 1, 2 und 4. Warum steht es auf drei Plätzen? Jede Version wird einzeln bewertet. Also PS5, Xbox Series X und PC. PC steht da auf Platz 4.
Tut mir leid, du hast es wieder falsch gesagt. Das heißt Xbox One Series X.
Ich müsste das eigentlich wissen. Ich habe, seit das Ding angekündigt wurde...
Das muss man nicht wissen. Das ist so schrecklich.
Aber ganz ehrlich, wer bei Xbox den Auftrag gekriegt hat, die Konsolen zu zählen, der hat echt, keine Ahnung...
Das ist doch nicht so schwer.
Du hast doch die Finger verdient.
Du hast die Xbox. Xbox 360, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox One Series X und Xbox One Series S. Was ist denn daran so schwer, Johannes? Das ist doch einfacher als PlayStation 1, PlayStation 2. Guck mal, da schlafe ich schon ein, nur beim Sagen.
Ja, natürlich. Ist viel zu einfach, wenn man einfach bis 5 zählen muss.
Ich finde, in meinem
PC... Und ab und zu nochmal ein Pro dranhängen muss.
Also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei meinem PC sage ich ja auch nicht PC 5, nur weil es mein fünfter PC ist jetzt. Da sage ich... Bob.
Bob.
Bob. Der Bob.
Ja, aber Felix, weißt du, was das für ein krasses Ding ist?
Wenn das ist wirklich krass.
Der PC 2 rauskommt, ja?
Ach so, ich dachte, du meinst das Dings da, wo... Jetzt fällt mir der Name von dem Game nicht ein.
Was denkst du da, Bums?
Das Spiel, was du gerade...
Ach so, ja, It Takes Two.
It Takes Two, genau. Es ist schon krass, dass It Takes Two da direkt drei Plätze sich wegsnackt, die ersten drei.
Ja, und zwischendrin steht nur ein Mario-Spiel auf Platz 4. Ach, auf Platz 3.
Verstehe. Aber warum denkst du, hat das so einen Hype erfahren? Weil es ein Koop-Spiel ist und wir alle näher zusammenrücken wollen in dieser Zeit, wo wir voneinander abgetrennt werden?
Ich glaube, weil es in einer Phase, wo eh schon Spieleflaute ist, ein sehr gutes Spiel war oder ist, was sonst unter dem Radar verschwunden wäre, weil ohne Pandemie und erschwerte Produktionsbedingungen wahrscheinlich mehr gute Spiele auf den Markt gekommen wären, wo es dann einfach mehr Auswahl gegeben hätte.
Aber ich meine,
bei Metacritic werden ja auch die Scores der Kritiker berücksichtigt und eine solide 90, das ist schon eine Ansage.
Ja, auf jeden Fall. Ich hab bisher auch nur was, ich hab's nicht gespielt, ich hab's mir nur angeguckt. Und ich fand, das war okay.
Das ist halt, du brauchst halt wirklich jemanden, mit dem du zocken kannst. Das
ja.
ist halt.
Und das ist für uns beide ein großes Problem, hoffentlich.
Ich habe es tatsächlich mit jemandem gehabt, mit dem ich so spielen konnte. Und die Person fand das auch sehr gut.
Ach, du hast es komplett durchgespielt?
Ich habe es komplett durchgespielt, bevor ich den Test geschrieben habe.
Ah, das ist ja fantastisch.
Ich habe es wirklich...
Ich wusste nicht, dass du den Test dazu geschrieben hast.
In der letzten Folge habe ich sogar dann noch dahin geschrieben für den Beschreibungstext. Hier geht es zu Johannes Test
von X-Text. Ich vertraue dir blind. Ich habe den einfach eingefügt, ohne ihn noch einmal durchzulesen.
Ja, deswegen war ja auch der Tippfehler drin, den das ich da eingebaut habe.
Aber es war kein Tippfehler. Johannes hat mir dann nämlich nach der letzten Folge dann noch geschickt. Ah, warte, da war ein Tippfehler drin. Und ich so, ich habe mir den Text 5-mal durchgelesen. Ich habe ihn mir sogar mehrmals durchgelesen. Also das war ein Scherz. Ich habe den schon oft durchgelesen. Aber mir ist nicht aufgefallen, wo der Schreibfehler sein soll. Und dann irgendwann ist mir aufgefallen, ach, er meint, weil wir da nicht die erste, zweite Folge, erste Folge geschrieben haben, sondern erste, zweite. Also kein
Nein, jetzt hast du es wieder falsch gesagt. Ich habe erste, zweite geschrieben, richtig wäre aber zweite, erste gewesen.
Genau, auf jeden Fall war es vorher falsch rum. Jetzt, wenn ihr diese Folge hört, ist es schon richtig rum wieder.
Wir machen uns gerade über Xbox lustig, dass die nicht richtig zählen können, aber haben wir in der zweiten Podcast-Folge eigentlich schon verkackt.
Ja, deswegen verzichten wir auch darauf, Episodennummern mit in den Titel zu schreiben.
Das ist, glaube ich, eine sehr weise Entscheidung.
Danke. Sie stehen im Untertitel, aber im Titel lassen wir sie weg.
Ja.
Also, ich würde mich auf jeden Fall bei euch bedanken fürs Zuhören. Folgt diesem Podcast gerne, falls ihr den gerade auf einer Plattform hört, wo ihr den hören folgen könnt. Wo ihr den hören könnt. Ich hoffe es doch.
Ja.
Oder hattest du gerade noch einen Gedanken?
Ja, ich wollte mich noch mit einer kurzen Spieleempfehlung verabschieden.
Oh, natürlich.
Aber
ich wollte dich nicht ab.
Nein, das passt schon. Das nehme ich mit in meine Abmoderation mit auf. Ich empfehle euch, wenn ihr wieder mal Bock auf geile Arcade Co-op Action habt, dann besorgt euch Doorkickers Action Squad. Das ist ein Sidescroller, wo ihr als Polizisten unterwegs seid in Pixelart und müsst einfach nur ein Haus mit Terroristen komplett zusammenschießen, ohne dabei die Geiseln abzuknallen oder die Bomben.
Im Multiplayer?
Entweder alleine oder im Multiplayer, sogar im Local.
Hat's eine taktische Komponente, so ein bisschen Rainbow Six mäßig?
Es hat eine sehr taktische Komponente. Also ich habe zum Beispiel mit einem Kumpel gespielt, der ein leichtes Sehproblem hat. Und da habe ich immer den Schild gespielt und er den Typen mit der Maschinenpistole.
Mal kurze Frage. Wenn er die Sehprobleme hat, warum hast du denn das?
Pass auf, bei der Maschinenpistole, die hat als Spezialfähigkeit, dass die so einen gezielten Schuss abgibt. Also du drückst das und er schießt einen automatisch ab.
Ah, oh, praktisch.
Und da konnte ich dann immer mit meinem Schild reinballern, alle Schüsse abfangen, die Leute stunnen, indem ich so einen Blitz rausgeballert habe. Und er konnte dann die Leute abknallen. Das Problem war, als wir zu zweit mit Schrotflinte, das Lustige ist, die verschiedenen Klassen, die es dort gibt, haben auch Schwierigkeitsbeschreibungen. Der Schwierigkeitsgrad der Schrotflinte ist einfach nur LOL. wir sind dort rein und haben einfach alles kurz und klein geschossen. Das Problem ist, eine Schrotflinte streut natürlich auch. Es gibt nicht viele Geiseln, die unsere Einsätze auf diese Art und Weise überlebt haben. Also hat es auch einen Unterhaltungsfaktor dadurch, dass wir einfach absolut geballte Inkompetenz bewiesen haben.
Fantastisch. Das hört sich wirklich nach einem spannenden Spiel an. Ich glaube, da gucke ich auch mal rein.
In diesem Sinne.
Schaltet auch das nächste Mal wieder ein.
Wenn es wieder heißt.
Voll verpixelt! Wir brauchen den Slogan.
Ich habe, ja, erstens das und zweitens habe ich gerade eine schöne Brücke geschlagen. Ja, da musst du mich mal komplimentieren. Musst du mir mal ein Kompliment aussprechen.
Wunderschön.
Ich habe ein 2D-Pixelspiel empfohlen für die Abmoderation von Voll verpixelt.
Du bist wunderschön.
Danke. Das liegt auch nur daran, dass du doch so ein wunderschönes Logo designt hast.
Oh, vielen, vielen lieben Dank. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis bald.
Tschüss.